Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Nun aber nach Brüssel, und damit lade ich Sie ein, einem Stadtspaziergang zu folgen, der Kontraste in der Architektur ins Visier nimmt. Und diese bewegen sich zwischen Jugendstil und EU-Monstrositäten. So sieht es jedenfalls Uwe Kammann in seiner Hommage an Brüssel.
Brüssel, warte auf mich, ich komme, singt die junge Belgierin Angèle und lässt nichts auf ihre Stadt kommen, für die sie Paris links liegen lässt.
In ihre Liebeserklärung werden viele nicht so einfach einstimmen. Sie verbinden die Stadt eher mit den Fernsehbildern der Bauten unter dem Etikett Europäische Union. Vor allem mit dem großen Kreuz der Kommission oder dem Riesenwürfel des Ratsgebäudes. Auch die Glastonne des Parlaments taucht in den Nachrichten immer wieder auf. Keine Spur von einladender, gebauter Identität.
Auch die Bewohner des politischen Herzens der Union können sich mit den Großbauten der EU kaum anfreunden, gießen sogar beißenden Spott aus. So vergleichen sie das von einer Steinellipse eingefasste Europäische Parlament mit der Schachtel für den Weichkäse Caprice des Dieux. Von einer baulichen Ikone wie der Europäischen Zentralbank in Frankfurt können sie nur träumen.
Christian Kühn, der sich als Architekturexperte der Technischen Universität Wien intensiv mit den Europabauten beschäftigt hat, lässt kaum ein gutes Haar an der EU-Präsenz in Beton, Stahl und Glas.
Aufgeblasen sei das alles, nur scheinbar um Transparenz bemüht. Nichts lade zur positiven Identifikation mit diesen Einrichtungen ein. Stattdessen zeige sich eine undurchdringliche Bürokratie im allergrößten Maßstab, bis zum Monströsen.
Albert de Walck, Architekt mit viel Erfahrung bei der Restaurierung alter Häuser, beschreibt dies alles nüchtern. Das alles habe schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre eingesetzt, gefördert vor allem durch die belgische Regierung und durch mächtige Investorengruppen. Sie alle hätten den sich schnell vergrößernden europäischen Institutionen den nötigen Arbeitsraum aller Art bieten wollen, um wirtschaftlich zu profitieren. Exzellente Architektur habe da keine Rolle gespielt, schon lange nicht für die expandierenden Europaeinrichtungen. Die hätten sich kaum um ihr Außenbild geschert, so seien sie Fremdkörper geblieben.
Diese nun schon Jahrzehnte währende Entwicklung wird in Fachkreisen schlicht Verbrüsselung genannt. Kenner und Liebhaber der Stadt sind noch immer entsetzt über die vorherrschende Monotonie und Trostlosigkeit. Dabei, so klagen sie, hätten sich die Bauherren doch bestens an den früheren architektonischen Qualitäten der in sich vielfältigen Stadt orientieren können.
Vor allem an jenen der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. In dieser Epoche sei Brüssel geradezu Vorreiter der Moderne gewesen, stilbildend und von Metropolen wie Wien und Barcelona nachgeahmt. Aufbruch und Abrechnung mit der Tradition klangen dabei schon im Etikett an. Art Nouveau, also neue Kunst. Auf Deutsch etwas blumiger, Jugendstil.
Den optimistischen Schwung dieser Zeit besingt der große Chansonstar Jacques Brel, 1929 in Brüssel geboren.
C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxellait.
Zur Zeit seiner Großeltern, da habe Brüssel geträumt und gesungen, es sei ganz bei sich gewesen, eben verbrüsselt. Für die Architektur hieß das damals: Wer auf sich hielt und seine offene, moderne Lebenshaltung demonstrieren wollte, der engagierte Architekten, die diesen so neuen und jungen Stil beherrschten, mit einem Star an der Spitze, Victor Horta. Ornamental war dieser Stil, schwungvoll und dekorativ, voller Lust an Schwüngen und Bögen, oft verspielt, nicht selten manieriert.
Viele Dekorationen waren Anspielungen an Schrift und Zierlinien des Orients, wurden deshalb Arabesken genannt. So, wie es damals auch in der zeitgenössischen Musik anklang. Sogar ganz namentlich, geradezu mustergültig zu hören bei Claude Debussy.
Kennzeichnend für den Jugendstil in all seinen Spielarten war auch der Mut, das zeitgenössische Material des damals so reichen Industrielandes Belgien einzusetzen, also Stahl. Und das ganz unverhüllt als konstruktives Gerüst mit Stützen, Pfeilern, Querträgern. Eine ziemliche Revolution. Der Architekturkritiker Hanno Rauterberg fand dafür eine schöne Formel:
Treibhäuser der Utopie.
Das ist eine Anspielung auf die reichliche Verwendung von Glas, damals ein Licht-, Transparenz- und Freiheit beschwörendes Material.
Allerdings, dieses reiche Erbe wurde in der Nachkriegszeit fast verspielt. Die Schätzungen variieren. Doch wahrscheinlich hat sich die Zahl der ursprünglich weit über 1000 Jugendstil- und Art-Déco-Häuser halbiert. Selbst Musterbeispiele wie das wegweisende Volkshaus der Arbeiterpartei blieben trotz internationaler Proteste nicht verschont. So wenig wie viele andere der oft schmalen, in die ganz normalen Straßenzüge eingereihten Stadthäuser.
Doch immerhin, vor gut anderthalb, zwei Jahrzehnten setzte eine Wende ein. Und inzwischen werden die Jugendstilhäuser und ihre schlichteren, von überreicher Ornamentik befreiten Nachfahren des Art Deco als Juwelen geschätzt. Eine Handvoll wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Wie jenes Stadthaus eines Geometrieprofessors, das auch heute noch in jeder Hinsicht modern wirkt, dazu funktional und überaus bequem.
Kein Wunder also, dass die überall in der Stadt verstreuten Schmuckstücke des Art Nouveau und des Art Deco zu touristischen Attraktionen geworden sind. Ganz anders aber als in Barcelona, wo prächtige Großblocks zu bewundern sind. In Brüssel ist das alles viel kleiner. Nicht immer auf den ersten Blick zu finden, weil manche Häuser gerade mal 4 Meter breit sind, oft von Alltagsbanalität flankiert.
Wer all diese Besonderheiten entdecken will, ist also gut beraten, sich auf kundige Führungen zu verlassen. Die Tourismusagentur Visit Brussels hat den Wert dieser Kleinodien, abseits der Magnete wie Grand Place und Mannequin Piss, längst erkannt und legt sich nun für sie besonders ins Zeug. So mit einem eigenen, nun zum 4. Mal ausgerichteten Festival unter dem Logokürzel BANAT, sprich Brüssel, Art Nouveau und Art Deco.
Einige öffnen ihre Türen, auch jene, hinter denen Privatleute wohnen. Wie Olivier Bergmans, ein Kunsthistoriker, der sich mit gut organisierter Liebe um das Brüsseler Architekturerbe kümmert. Geduldig erklärt er die Farbgebung der Gitter, für die alte Schichten abgekratzt wurden.
Les couleurs, c'est d'abord le matériau comme les briques, c'était la même bonne couleur. Les grilles et les châssis, c'est l'IRPA qui est venu faire des sondages pour voir quelle est la couleur d'origine.
Der Künstler Philippe Leblanc wiederum residiert in einem prächtigen Art Deco Wohnhochhaus. Mit dem sternengezackten Turm nimmt der elegante weiße Riese die Adresse auf. Am Rond-Point de l'Étoile, also am Sternenplatz. Unter einer krönenden Kuppel lädt ein Gemeinschaftsraum die 20 Mietparteien ein. Das war Anfang der 30er Jahre eine in Brüssel noch ungewohnte Wohnform, weil man eigene kleine Stadthäuser bevorzugte. Sie prägen auch den Großteil der Brüsseler Straßen. Leblanc erklärt im Fahrstuhl den damals großen Luxus inklusive eines Theatersaals.
Il y avait une résidence palace, qui était un immeuble un peu de la même époque que celui-ci, qui était une promotion pour faire des appartements de très.
Das basiere auf amerikanischen Modellen als Stadt in der Stadt für reiche Leute mit kosmopolitischer Ausrichtung.
Ça c'était vraiment le grand luxe. Et donc ça c'était faire un peu vraiment à l'américaine, hein, une ville dans la ville pour gens aisés qui viennent juste louer. C'était très cosmopolite.
Individualluxus überwältigender Form erlebt der Besucher in der inzwischen perfekt renovierten Villa en Pin. Sie ließ sich der Sohn des steinreichen und jugendstilbegeisterten Stahlmagnaten Édouard Empin vom damals höchst erfolgreichen Architekten Michel Pollack errichten. Als eine innen und außen kostbare Art-Déco-Residenz, die durch edle Klarheit beeindruckt. Nach wechselvoller Geschichte beherbergt die Villa inzwischen eine Stiftung, die sich speziell um Ost-West-Kulturvermittlung bemüht. Die Direktorin verweist stolz auf die Mühe, Sorgfalt und auch den wiedergewonnenen Originalluxus.
There were graffitis everywhere, really, like total disaster. So when the foundation.
Alles war mit Graffiti beschmiert. 4 Jahre dauerte die Restaurierung mit den wissenschaftlichen Vorarbeiten. Die Fensterrahmen sind mit 700 Gramm Blattgold veredelt.
in order to open it like that. 700 grams of gold leaves on the frames.
Zum Muss gehört ein Besuch des Hotel Solvay, ebenfalls für einen Industriegiganten gebaut, als repräsentatives Stadthaus. Und zwar durch den bereits erwähnten Stararchitekten der Epoche, Viktor Horta, dessen rund 50 Bauten an vielen Stellen das Brüsseler Jugendstilbild prägen, mit durchaus vielen Variationen. Besonderen Reiz hat ein Kaufhaus, das heute ein überaus beliebtes Comicmuseum beherbergt.
In solchen Jugendstil-Kunstwerken kann man auch vorzüglich speisen. Wenn dabei, wie im staunenswerten Restaurant, die ultimative Halluzination, sogar Eisenbahnmobiliar des berühmten flämischen Architekten, Designers und Bauhauswegbereiters Henry van de Velde eingebaut ist, wird das Vergnügen perfekt.
Es waren sehr, sehr reiche Leute. Es war die Familie Condonet.
Kurios dabei eine in Dauerschleife durch die prächtigen Säle perlende Chopin-Melodie. Mechanisch erzeugt in einem Klavier mit weiß lackierter Jugendstil-Variante. Inspiriert vom schottischen Designer Mackintosh.
So viel Originalität überall, so viel Schönheit, so viel Anmut, so viel schlagende Beispiele eines gleitenden Übergangs zu Anklängen der puristischen Stilmerkmale des Bauhauses. Das alles ist, gerade in der Vielfalt, einfach hinreißend. Sodass sich viele Besucher verwundert die Augen reiben, wie banal, radikal und oft geradezu monströs die vielbeklagte moderne Verbrüsselung ausfiel, vor allem im Europaviertel.
Albert de Walck, als sensibler Architekt, ein kundiger Brüsselführer, sieht zwar Anzeichen einer Bewusstseinsänderung, aber noch keine effektive Umkehr.
Es fehlt ein Masterplan, klagt er. Doch der sei trotz einiger Studien noch nicht in Sicht.
Ja, die heutige Verbrüsselung ist eine ganz andere als jene, die Jacques Brel beschwört. Eben als Brüssel noch brüsselte, wie es im Chanson heißt.
Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles dansait. C'était au temps où Bruxelles brüsselait.
Aber das muss nicht das letzte Wort sein. Das überlassen wir wieder der jungen Brüsselerin Angèle, die es in ihre Stadt zieht.
Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends.
Ja, und Banat 2020, dieses Festival rund um Brüssels Architekturerbe, von dem im Beitrag von Uwe Kammann auch die Rede war. Naja, wie so vieles in diesem Frühjahr dem Gesundheitsschutz zum Opfer gefallen. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Hier hören wir noch Ici Bruxelles und danach geht's nach Panama.
Ici Bruxelles, le monde appelle. C'est pas New York, c'est pas Tokyo, c'est pas Paris, c'est pas Rio, Bruxelles ici. Ici Bruxelles, bienvenue à Bruxelles, auf der ersten Sicht kein Topmodell, la capitale du surréel, Marie, voilà ton manuel. Ici Bruxelles, le monde appelle.